Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BioPro-Podcast. Diesmal zum Thema Startup Investments. Wir haben heute zwei Schwestern im Podcast, die im Rahmen ihres Unternehmens in verschiedenen Startups investieren. Die CK Venture Capital GmbH unter der Leitung von Conny Hörl und Katja Runke fördert Projekte und Unternehmen aus verschiedenen Themenbereichen. Nachhaltigkeit und Gesundheit sind dabei Schwerpunkte, die fest in der Investitionsstrategie des Unternehmens verankert sind, und hier konnten sie über die Jahre ein breites Portfolio aufbauen. Dies macht die Arbeit der beiden für die BioPro besonders spannend, und wir freuen uns, dass wir gleich mit den Investorinnen Katja Runke und Conny Hörl sprechen werden. Unser Thema heute: Welche Voraussetzungen muss ein Startup für ein Investment mitbringen und warum sind Gründungen im Gesundheitswesen nach wie vor mit besonderen Herausforderungen konfrontiert? Erfreulicherweise stehen diese aber aktuell mehr denn je im Fokus und bekommen endlich die benötigte Aufmerksamkeit. Auch das Anliegen der Investorinnen, Frauen in Führungsrollen und als Gründungsmitglieder stärker zu fördern, werden wir heute beleuchten.
Hallo zusammen, schön, dass Sie sich für unseren Podcast Zeit genommen haben. Mein Name ist Thomas Meinert, ich bin von der BioPro Baden-Württemberg. In den kommenden Minuten werden wir einige Kernfragen zum Thema Startup Investment ansprechen und dabei auch auf Ihre ganz persönlichen Erfahrungen eingehen. Davor stelle ich Sie beide aber unseren Zuhörern kurz vor. Conny Hörl betreibt seit über 20 Jahren ein sehr erfolgreiches Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Wellness in Salzburg. Katja Runke ist eigentlich gelernte Musical-Darstellerin und Schauspielproduzentin. Beide investieren aber seit 2019 im Rahmen ihres neu strukturierten Familienunternehmens CK Venture Capital in vielversprechende Startups. Und damit kommen wir eigentlich schon zu einer sehr grundlegenden Frage Ihres Investmentverhaltens. Wo, Frau Runke, worauf achten Sie beim Investment in neue Unternehmen?
Also wir verstehen uns tatsächlich als Impact-Investorinnen. Das heißt, wir haben einen Claim, der klingt vielleicht etwas pathetisch, aber der leitet uns tatsächlich ganz gut und der heißt, wir investieren, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und somit richten sich unsere Investitionen immer in Unternehmen, wo wir sagen, hey, die schaffen einen richtigen Mehrwert. Ne? Also das ist wirklich hat einen starken positiven Einfluss auf die Welt in möglichst großen Themen, aber hierbei sehr breit gestreut. Aber wir sind sowohl in Medizinthemen wie als auch in Climate-Tech-Unternehmen oder auch in Ad-Tech oder Fintech investiert. Also wir sind sehr breit aufgestellt, aber immer mit diesem Aspekt, dass wir hier einen wirklich positiven Mehrwert schaffen wollen und das Kapital zielgerichtet einsetzen möchten.
Gibt es dann auch Kriterien, die bei Ihnen absolute No-Gos sind, wo Sie sagen, dass es die Grenze?
Also wir investieren auf jeden Fall in verschiedene Sachen nicht. Also es ist für uns immer leichter auszuschließen als einzuschließen. Wir investieren zum Beispiel jetzt nicht in Gaming-Geschichten oder auch nicht in Sachen, die jetzt reine Prozessoptimierungen sind oder sozusagen eigentlich nur, um Menschen reicher zu machen, sondern wir wollen wirklich diesen positiven Einfluss haben. Also das ist eigentlich unser Ausschlusskriterium. Aber in unserem Investmentfokus sind wir dahingehend trotzdem einfach sehr breit aufgestellt, ne? Weil wir können Impact ja selbst definieren. Wir haben das Glück, wir sind Privatinvestoren, wir haben keinen Fonds hinter uns und keine LPs, sondern wir können das selber entscheiden und somit dürfen wir da auch bestimmen, wo wir unser Kapital einsetzen wollen und dürfen.
Es gibt aber natürlich auch ein paar No-Gos, die sich dann im Rahmen der Due Diligence, also des genaueren Prüfungsprozesses, dann herauskristallisieren. Und eines davon bezieht sich sicherlich auf die Gründer. Also uns ist per se sind die Gründer oder die Gründerpersönlichkeiten sehr, sehr wichtig. Also wir sind auch sehr gründerorientiert. Da geht es tatsächlich um persönliche Eigenschaften oder Charaktereigenschaften der jeweiligen Personen. Zum Beispiel eine Sache ist, wo wir immer ganz gern drauf schauen, ist der oder die Gründerin beratungsresistent, wie man so schon sagt. Ja, also man hat ja als Business Angel auch tatsächlich die Aufgabe, man gibt ja nicht nur Geld, sondern man gibt auch sein persönliches Engagement, man berät, man coacht die Gründerteams. Und wenn man dann schon am Anfang merkt, boah, da ist einer so überzeugt von sich und lässt sich quasi gar nichts sagen, dann wissen wir schon im Vorfeld, oder wird es dann aber auch ein bisschen schwierig in der Zusammenarbeit. Also das wäre zum Beispiel so ein No-Go, wo wir, oder wir sagen auch ganz gerne Alarmglocken, die klingeln, wo man dann vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf schaut dann.
Frau Hörl, Sie selbst betreiben ja auch ein Unternehmen im Bereich Gesundheits-, Fitness- und Wellness. Mit CK Venture Capital haben Sie ja auch mehrere Gesundheits- und MedTech-Unternehmen im Portfolio. Gibt es Schwierigkeiten und Herausforderungen in der Gesundheitswirtschaft, die anders gelagert sind oder größer sind wie in anderen Branchen? Und warum investieren Sie dann dennoch in diese Branche und lassen dann nicht die Finger davon?
Also es gibt ein paar Themen, wo wir ein bisschen den Finger davon lassen. Zum Beispiel, wir investieren eigentlich nicht in Food-Themen, weil ich habe beruflich zu viel auch damit immer zu tun gehabt und ich kenne ein bisschen den Markt und weiß, wie umkämpft dieser Markt ist und wie schwierig es da ist, dann wirklich letztendlich unter den vielen erfolgreich zu sein. Aber zum Beispiel, was jetzt diese ganzen Medizinthemen angeht, das ist ein Feld, das ist unglaublich spannend für Startups zu bearbeiten. Zum Teil auch deshalb, weil in der Medizin oft die Thema Digitalisierung noch ganz, ganz weit hinten steht. Also wir leben ja in einem System, wo zum Teil noch Faxe geschickt werden. Und das sind gleichzeitig aber auch das, was es dann oftmals so schwierig macht, ja, weil diese Systeme natürlich auch schwer aufzubrechen sind. Da gibt es sehr viele Interessenskonflikte und Interessensgruppen, die da agieren. Und das macht es natürlich für Startups zwar einerseits spannend reinzugehen, aber andererseits natürlich auch schwierig, weil man oft gegen große Fronten kämpfen muss. Und das Zweite ist, was es schwierig macht, natürlich, dass viele Themen, die Medizinthemen sind, da kommt der Umsatz erst sehr, sehr spät. Ja, ich sag mal, wenn ich einen Müsli-Riegel produziere oder sowas oder einen neuartigen Müsli-Riegel erfinde, dann kann ich recht relativ schnell einmal in einen Punkt kommen, wo ich Umsätze machen kann und wo ich mich dann vielleicht auch ohne ganz, ganz, ganz viel Geld von den Investoren so ein bisschen über Wasser halten kann, wenn es mal drauf ankommt oder wenn es ernst wird. Bei Medizinthemen, da dauert das oft sehr, sehr lange, bis da wirklich der erste Return kommt, bis da überhaupt erste Umsätze kommen. Und ich glaube, das ist dann auch der Punkt, wo Investoren wichtig sind, wo aber andererseits natürlich es umso risikoreicher ist, wird es das Startup schaffen oder nicht. Aber ich glaube, gerade uns als Investoren kommt eine große Aufgabe zu, eben diese Systeme aufzubrechen, eben die Digitalisierung auch im Medizinbereich hier mit voranzutreiben, weil da am Ende natürlich die ganze Bevölkerung da ganz viel davon hat dann.
Genau. Also was meine Schwester schon angesprochen hat, das sind diese wahnsinnig langen Sales-Cycles und natürlich der hohe Maß an Regulierung, der in der Medizinbranche die Startups vor große Herausforderungen stellt und warum auch leider Investoren noch teilweise davon die Finger lassen, weil sie sagen, das ist einfach sehr risikoreich. Es gibt auch Sachen, die wir zum Beispiel nicht machen. Also wir machen zum Beispiel wir investieren nicht in Medikamentenforschung. Das ist uns also zu tricky, da gibt es zu viel Ausfallrisiko. Also das ist, was wir nicht machen. Aber ja, was wir eben sehen, wir haben natürlich gerade in den Bereichen einen sehr, sehr großen Impact, einen sehr großen positiven Einfluss auf die Menschen, auf die Gesundheit der Menschen. Deswegen engagieren wir uns hier auch.
Sie hatten es auch vorhin kurz angesprochen, die Welt ein Stück besser machen. Wie wichtig ist denn bei Ihnen, vielleicht fangen wir dann gerade mit Ihnen, Frau Runke, an und Frau Hörl, Sie ergänzen dann, wie wichtig ist Ihnen denn die Nachhaltigkeitsthematik bei der Investition? Sie haben jetzt nicht nur Gesundheitsfirmen in Ihrem Portfolio und ich glaube, man muss die mittlerweile in allen Sektoren mitdenken. Spielt es in der Gesundheitsindustrie schon eine Rolle oder ist das etwas, was eher noch am Rand mitläuft?
Also ich glaube, dass es bei allen Startups mittlerweile eine Rolle spielt. Zumindest alle, die signifikant Geld einsammeln wollen. Also Nachhaltigkeit, das ist immer die Frage, was versteht man unter Nachhaltigkeit? Also einmal ist ja Nachhaltigkeit, wenn man sagt, man schaut auf Umweltschutzthemen. Das ist in der Medizin, in der Software, da geht es dann eher um ESG-Regeln. Und in der Hardware, da ist man ja sowieso sehr regulatorischen Prinzipien unterworfen, alles, was am Menschen eingesetzt wird. Wir verstehen aber auch Nachhaltigkeit darin, wie substanziell ist eigentlich so ein Unternehmen? Also ist das jetzt ein Startup, was ja durch die Jahre auch jetzt immer wieder passiert ist und auch für schlechte Schlagzeilen gesorgt hat, ist es ein Unternehmen, was einfach schnell hochskaliert wird und aber letztendlich nie profitabel wird und dann wieder vom Markt verschwindet oder aufgekauft wird und irgendwo verschwindet mit ja, vielen Verlusten auf allen Seiten? Oder baut man Unternehmen auf, die wirklich in 30, 40 Jahren noch Bestand haben, die selbst irgendwann von sich leben können, die eben wirklich nachhaltiges Unternehmen sind? Das verstehe ich auch unter Nachhaltigkeit. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf wir auch sehr achten, zu sagen, wir wollen auch, dass diese Unternehmen wirklich langfristig Bestand haben, einen langfristigen positiven Impact haben und eben nicht nur schnell hochskaliert werden, um auf dem Weg Geld zu verdienen und danach mir die Sintflut.
Ja, ich glaube, meine Schwester hat das sehr auf den Punkt gebracht. Ist ja immer die Frage, was ist Nachhaltigkeit, was ist Impact, wo sind da die Grenzen? Am Ende geht es um einen langfristigen positiven Effekt für uns alle, ja, für unsere Gesellschaft, für die Menschheit. Und wo wir eigentlich immer sehr stark drauf schauen, ist das Thema Nachhaltigkeit oder Impact für den Gründer oder die Gründerin ein echtes Herzensthema? Also steckt da irgendein Purpose dahinter, ein Motiv, vielleicht eine persönliche Geschichte? Oder ist es ein Thema, was gerade mal so um die Ecke kam und einfach gerade mal in ist? Ja, weil nachhaltig ist oder Impact ist halt momentan seit circa 2-3 Jahren wirklich auch sehr, sehr trendy. Und wie Sie schon gesagt haben, ist es ja eigentlich alles irgendwie nachhaltig und irgendwie kann man überall einen Impact-Fokus finden. Aber da geht es ganz stark um dieses Thema, wie ernst meinen denn das die Gründer? Ja, weil wenn ich einfach nur Nachhaltigkeit, es ist jetzt gerade in oder trendy oder es kommt ganz gut, jetzt da so ein Nachhaltigkeitsthema zu machen und ich stehe aber nicht wirklich dahinter, dann kann es natürlich leicht passieren, dass wenn das Unternehmen an gewisse Grenzen stößt, sei es an finanzielle Grenzen, an Kostenthematiken, an Produktivitätsthematiken und wenn da dieser echte Purpose fehlt, dann könnte es natürlich auch sein, dass sich dieses Impact-Etikett, sag ich mal, sehr schnell auch dann auflöst. Ja? Und das ist es, was wir eigentlich versuchen herauszufinden, was steckt wirklich da für einen Purpose dahinter.
Jetzt geht mit dem Thema Nachhaltigkeit aber eben nicht nur der Aspekt der Ökonomie und der Ökologie einher. Im ESG-Rating zum Beispiel, also das ist ein Rating für Nachhaltigkeitsanforderungen im Businessbereich, spielen auch soziale Aspekte eine Rolle. Echte Nachhaltigkeit impliziert nach ESG auch das Diversity Management. Das impliziert eben die Geschlechtergleichheit. Laut dem Global Gender Gap Report vom World Economic Forum, der ist 2017 das erste Mal erschienen und wird fortlaufend aktualisiert, dauert es noch ganze 217 Jahre, bis wir eine echte Gleichberechtigung erreicht haben. Sie beide aber sind da jetzt schon dran und zum Beispiel ist es im aktuellen Business Angel Report so, dass sie auf Platz 5 der weiblichen Business Angels geführt werden. Wieso sollten Ihrer Ansicht nach mehr Frauen in Führungspositionen beziehungsweise von Anfang an als Gründungsmitglieder vertreten sein, Frau Runke?
Naja, also Statistiken beweisen das ja mittlerweile auf allen Ebenen, dass einfach Diversity auch mal zu ökonomisch mehr Erfolg führt. Also das ist jetzt mal wirklich ganz praktikabel gesprochen. Es ist einfach klug, diverse Teams aufzustellen, weil einfach durch die mehreren Blickwinkel das Unternehmen besser wird. Also das ist jetzt mal wirklich die, sagen wir mal, wenn man auf sonst nichts achten möchte. Aber uns ist es natürlich sehr wichtig, dass wir alle an einem Tisch sitzen und dass vor allem auch Frauen gründen, denn Frauen gründen ganz besonders erfolgreich auch da. Also es ist ja der wirklich kaum zu begreifende Unterschied zwischen eigentlich sehr erfolgreichen Frauengründungen und dem fehlenden Geld für die Frauen. Also sie kriegen weniger Geld und trotzdem sind sie eigentlich erfolgreicher. Also das ist und das hängt natürlich sehr mit unseren kulturell aufgebauten Strukturen über die Jahrtausende zusammen. Und da versuchen wir natürlich, das aufzubrechen. Auch wir sagen zwar ganz explizit, wir investieren nicht nur in Frauen, wir investieren in Menschen. Also wir haben da, uns ist das wichtig, dass der Impact groß ist, dass die Idee gut ist und dass die Persönlichkeiten, die dahinter stehen, stimmen. Ob das Mann oder Frau ist, ist uns dahingehend egal. Aber natürlich fördern wir auf vielen Initiativen trotzdem, dass vor allem auch Frauen gründen und vor allem eben, dass wir mehr Investorinnen haben, weil da sehen wir den großen Hebel, dass das Kapital dann einfach auch in die Frauen fließt und das kommt dann von den Frauen. Also deswegen ist das ein großes Herzensthema bei uns. Und wenn wir ganz ehrlich sind, soweit uns das auch freut über diesen Business, also über den wirklich super gemachten Business Angel Report, da muss man auch ein großes Lob an die Gründer, die das immer wieder bewerkstelligen, aussprechen, dass wir da so weit vorne gerankt werden. Aber in Wirklichkeit ist es ein Skandal, weil wir machen das erst seit 3 Jahren und trotzdem sind wir da ganz vorne mit dabei. Und es ist nicht, weil wir das so erfolgreich machen, sondern nur die Anzahl der Investments wurde da untersucht. Also das ist nicht was man uns jetzt wirklich toll auf die Fahne schreiben kann, dass wir jetzt wahnsinnig gut investiert haben, sondern nur, dass wir viel investiert haben und dass wir nach diesen 3 kurzen Jahren da werden wir ganz mit vorne stehen, halte ich tatsächlich für ein sehr erschreckendes Zeichen, weil da müssten eigentlich ganz andere da stehen, die das einfach schon Jahrzehnte machen. Aber da sieht man einfach, dass zu wenig von Frauen investiert wird.
Frau Herr, können Sie vielleicht nochmal ergänzend ein, zwei Faktoren nennen, vielleicht auch als Zusammenfassung, woran es denn liegt, dass nicht mehr Frauen gründen? Das zahlt ja so ein bisschen darauf ein.
Ich möchte zuerst nochmal vielleicht eine Sache ansprechen, warum es so wichtig ist, dass mehr Frauen gründen. Startups kreieren neue Produkte, kreieren neue Dienstleistungen, die dann letztendlich unsere Gesellschaft prägen. Und wir wissen es ja auch aus ganz vielen Bereichen und gerade auch aus der Medizin, dass oft ja für Frauen gar nicht mitgedacht wird. Also viele medizinische Entwicklungen werden an Männern getestet, sei es Medikamente oder Operationsverfahren, was auch immer. Und das sind so schöne Beispiele dafür, dass wenn keine Frau im Entwicklerteam mit drin sitzt, dann wird auch nicht für die Frauen mitgedacht und dann werden auch keine Dinge produziert und entwickelt, die einfach auch für Frauen geeignet sind. Also das ist nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt, warum wir unbedingt mehrere Gründerinnen auch brauchen oder zumindest Partizipation in den Gründerteams. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, warum gibt es so wenig Frauen? Ich glaube, es ist natürlich ganz stark ein strukturelles Problem. Ja. Wir haben immer noch diese Thematik, dass sich die Frauen zum großen Teil um das ganze Thema Caretaking kümmern. Das heißt einerseits für die eigene Familie, für die Kinder, für den Haushalt. Männer sind schon, ich sag mal, werden besser, muss ich sagen. Es gibt wirklich viele Männer, die da wirklich sehr aktive Rollen auch natürlich übernehmen. Aber die große Verantwortung, speziell für das Thema Kinder, aber auch fürs Thema Pflege, für Eltern oder sowas, liegt eben nach wie vor bei den Frauen. Und wenn wir dieses Problem nicht gelöst kriegen, dass junge Frauen mit gutem Gewissen ja, Kinder kriegen können und trotzdem gründen können, ihre Karriere machen können, weil es genügend Betreuungsplätze gibt, weil es eine Absetzbarkeit gibt von privater Kinderbetreuung und, ja, dann fehlt es uns einfach an diesen wichtigen Grundvoraussetzungen. Und dann spielen natürlich auch noch Themen eine Rolle, mit die wir so Richtung auch Bildung ansiedeln wollen, also speziell die Bildung in den technischen Berufen, also diese ganzen MINT-Fächer, da gibt es ja jetzt immer mehr Initiativen, wo auch junge Mädchen auch hier gefördert werden in den Fächern und da muss man natürlich auch sagen, das sind natürlich genau diese ganzen Themenbereiche, wo die Post abgeht, ja, also da ist dann auch das Geld zu Hause, da sind die großen Entwicklungen zu Hause. Und wenn wir es schaffen, hier mehr den Frauen auch hier mehr Skills zu vermitteln und auch die Begeisterung für diese Themen vermitteln, ich glaube, dann machen wir auch gute und bessere Schritte. Also es ist wirklich sowas auf mehreren Ebenen. Dann spielen natürlich Themen mit einer Rolle wie Frauen tendieren dazu, sich selbst nicht so viel zuzutrauen. Also sie stellen ihre eigenen Skills viel, viel mehr in Frage. Also auch bei den Investorinnen zum Beispiel. Ja, es ist wunderbar zu sehen, weil Da glauben auch ganz viele Frauen, oh, ich kann das nicht, darf ja nicht mitspielen, ich muss ja mindestens Vorständin von einem DAX-Konzern gewesen sein oder ich muss über ein riesiges Vertriebssystem verfügen oder ich brauche ewig lange Erfahrung oder ich muss selber schon mal einen Exit gemacht haben. Also Frauen beschäftigen sich viel, viel mehr mit der Thematik, was fehlt mir denn eigentlich, um da mitspielen zu dürfen, ja? Wie es Männer tun. Und ich glaube, oder ich glaube es nicht nur, wir sind uns da ganz, ganz sicher, dass wir hier wirklich ermutigen müssen. Ja? Wir müssen wirklich Frauen zeigen, hey, wir können das, ja, wir können das sogar sehr, sehr gut, ja, und wir dürfen damit spielen und wir müssen einfach nur uns mal trauen. Und als Katja und ich angefangen haben vor 3 Jahren, konnten wir nichts, gar nichts. Wir hatten null Ahnung von dieser ganzen Startup-Szene. Wir kannten nicht einmal diese Begriffe, um die es da geht. Also die mussten wir dann immer nach jedem Meeting einmal googeln und gucken, über was wurde denn jetzt gerade gesprochen. Und das ist es, was wir ein bisschen mehr brauchen, den Mut, da einfach mal rein zu jumpen und zu sagen, hey, wir können da einen super Beitrag leisten.
Frau Runke, wie wirkt sich denn eine Frau in einer Führungsposition oder als Gründungsmitglied im Team auf das Vorhaben und das Startup aus, in ihrer persönlichen Erfahrung?
Also die Frauen, die mit uns jetzt hier arbeiten, jetzt reden wir wirklich mal von den Startup-Investments, die sind alle sehr purpose-getrieben. Und die haben natürlich auch meistens eine sehr gute Teamkommunikation. Also zumindest das, wo wir investiert sind. Ne? Also das mag natürlich immer auch anders sein, aber das muss man sagen. Also die halten ihre Teams extrem gut zusammen. Die schauen auch etwas besser auf sich, habe ich immer das Gefühl von, sie können besser mit ihren Kräften, ich würde nicht sagen haushalten, aber sie haben also erstmal eine sehr hohe Resilienz, aber sie sind oft sehr auch strukturiert, wie sie vorgehen, wissen genau, okay, das kann ich machen oder kann ich nicht machen, jetzt ist meine Grenze erreicht. Da sehe ich die Frauen in den Gründungsteams ganz besonders stark, wobei ich auch sagen muss, also auch unsere männlichen Gründer sind wahnsinnig purpose-getrieben und sind auch wirklich sehr engagiert. Also ich möchte da nicht so sehr sagen, das machen Frauen und Männer besser. Also wo ich Unterschiede sehe, sind tatsächlich in den Sachen Resilienz und Haushalten mit sich. Und dem schon diesen Teamzusammenhalt. Ne? Also die schaffen es sehr gut, ihre Teams hinter sich zu versammeln. Und das ist natürlich auch ein großer, großer Mehrwert.
Vielleicht als letzte Anschlussfrage an Sie beide mit der Frau Hörl als Erste, die antwortet. Wie können wir denn die Voraussetzungen für Investorinnen und Investoren verbessern, wenn wir uns Israel und die USA anschauen oder auch andere EU-Länder oder Großbritannien? Da tut man sich einfach viel leichter, Gelder locker zu machen für gute Projekte, vor allem für gute Projekte im Medizin-, Pharma- und Gesundheitswirtschaftsbereich. Wo sollten wir in Deutschland vielleicht die Stellschrauben drehen, dass die Investitionslandschaft auch bei uns mobiler und besser wird?
Also wir waren tatsächlich jetzt erst vor kurzem in Israel und haben uns die Startup-Szene dort angesehen. Und was dort natürlich auffällt, und man muss natürlich immer dazu sagen, Israel hat ja nicht viel, außer die Human Resources. Also waren ja gezwungen, auch hier ihren Fokus drauf zu setzen. Und was Israel natürlich wunderbar macht, Ich würde es so bezeichnen, dass Israel den perfekten Nährboden schafft, dass die Startups sich entwickeln können und dass Startups und Investoren zusammenkommen. Das fängt an bei einer unglaublichen Unterstützung in Sachen Forschung und Entwicklung über die Universitäten, aber, und ich glaube, das ist so ein sehr großes Special auch da dort, die gute Verknüpfung zwischen Forschung und dann ins Business bringen. Also da gibt es einfach A, Gelder, B, auch wirkliche echte Unterstützung, wie Erfindungen wirklich rausgebracht werden, auf die Straße gebracht werden, und zwar nicht nur, indem man mit Investoren connectet, sondern auch, indem man wirklich bei den ersten Schritten dann tatsächlich hilft, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und das ist dieses ganze Mindset, das sich vollkommen auf dieses Thema wir machen junge Unternehmen groß konzentriert. Und ich glaube mal, dieses grundsätzliche Mindset, dass da ganz viel, wie viel Potenzial da ist, das ist das, wo wir schon mal lernen können. Ja? Und dann können wir natürlich ein bisschen lernen von USA und in Israel, was Regularien angeht. Also speziell USA. Wir haben auch ein Startup in den USA. Da ist es wird es den Gründern natürlich viel, viel einfacher gemacht, Geld einzusammeln über ganz viele Business Angels, weil es nicht diese gesetzlichen Anforderungen gibt, dass bei jedem Beschluss jeder einzelne Investor unterschreiben muss, es Gesellschafterversammlungen bedarf, Umlaufbeschlüsse bedarf und so weiter, was es alles sehr, sehr zäh macht und mühsam macht. Das führt dazu, dass die Startups bei uns ihre Cap Tables klein halten wollen. Das heißt aber auch wieder, wir brauchen Investoren, die gleich einmal viel Geld reinbringen, ja, weil so kleine Tickets nicht gewünscht sind. Und da sind wir bei dem Thema Demokratisierung von Startup-Investments. Das heißt, wenn wir es schaffen, auch viel mehr diesen Crowd-Gedanken zu etablieren, also sprich, dass wir Menschen ermöglichen, auch mit kleinen Tickets hier rein zu starten. Und da gibt es schon ein paar Initiativen, ein paar wunderbare. Aber dann können wir das Ganze größer machen, reichhaltiger machen. Da können wir einfach diese Bubble auch ein bisschen auflösen, die es jetzt immer noch ist, was diese ganze Szene angeht.
Ja, und man hat natürlich in den anderen Ländern auch teilweise einfach viel bessere, zum Beispiel steuerliche Absetzbarkeiten von Startup-Investitionen, Startup-Verlusten. Also wir haben ja bei uns das BAFA grundsätzlich ein gutes Programm, aber jetzt hat die BAFA es tatsächlich oder die Regierung geschafft, praktisch zwar sozusagen, ja, neue Angels, kommt bitte alle rein, aber die alten Angels, die haben ja jetzt schon genug gehabt und deswegen seid ihr nicht mehr Teil dieses Förderprogramms. Und das ist natürlich falsch gedacht, weil das Risiko ist ja trotzdem immer noch sehr hoch, auch für jemanden, der schon sehr erfahren ist, ne? Weil das ist viel zu sehr Glaskugelspiel, als dass man da sagen könnte, das weiß ich alles. Also auch erfahrene Investoren landen daneben und im Gegenteil, man braucht ja gerade diese Erfahrung auch, um das System am Laufen zu halten. Und man müsste einfach diesen, wie Michel schon gesagt hat, diesen Nährboden viel größer machen. Also es muss viel leichter sein, es muss besser absetzbar sein. Es darf nicht immer, in Deutschland haben wir die Tendenz, okay, wir fördern zwar was, aber wenn dann jemand erfolgreich ist, dann tun wir es wieder weg. Ja, also es ist nicht dieses, also Erfolg wird immer bei uns ein bisschen bestraft, hat man das Gefühl, sondern man muss ja eigentlich sagen, nee, genau, wenn es gut läuft, dann müssen wir sogar noch mehr reingehen, weil das ganze Geld, was man sozusagen als Förderung an die Business Angels gibt über die BAFA, fließt zu 90% bei fast allen wieder ins nächste Startup. Auch wir haben unsere Förderung einfach nur reinvestiert und haben gesagt, super, dann können wir noch 2-3 Tickets mehr machen. Also das geht sowieso wieder sofort in den Wirtschaftskreislauf zurück, schafft Arbeitsplätze, es werden Steuern damit gezahlt. Also das ist ja, in Wirklichkeit ist es ja gar keine Förderung. Also es ist nichts, was sich der im Regelfall, also vor allem an den großen, zum Beispiel der Business Angel einsteckt und sagt, damit fliege ich jetzt auch nach Hawaii, sondern das wird einfach wieder zurück ins System investiert. Und da fehlt uns in Deutschland dieses Mindset von Unternehmertum, Förderung von Unternehmertum, Förderung von Innovationen, wie wichtig das ist. Und auch, es fängt jetzt an, also die jetzige Regierung hat sich das ja doch durchaus auch groß aufs Programm geschrieben und tut da was. Aber das ist auch in der Politik überhaupt noch nicht richtig angekommen, dass wir ohne die Startup-Szene in 10 Jahren überhaupt nichts mehr sehen, weil unser Mittelstand die Innovationen nicht hervorbringt. Das ist das, wovon wir leben, aber wir brauchen einen neuen Mittelstand. Und ich sage auch immer, die Unicorns dürfen eigentlich als Investoren gar nicht unser Ziel sein, sondern unser Ziel muss es sein, den neuen Mittelstand aufzubauen. Und das muss wirklich auf allen Ebenen, das muss von der Politik, das muss von der Wirtschaft, das muss auch von den Medien, das muss in allen Ebenen klar werden, dass wir da den Fokus drauf setzen. Und das ist der Unterschied, dass sowohl in den USA ist, wo das einfach einen ganz anderen Stellenwert hat, aber auch zum Beispiel in Großbritannien. In Großbritannien fließt signifikant, also ich glaube, das Vierfache an Kapital in Startups, was es in Deutschland fließt. Jetzt ist aber unsere Wirtschaftsleistung eigentlich viel größer als in Großbritannien. Und das ist eigentlich dramatisch, wenn man sich das anschaut, dass wir hier in Deutschland eigentlich in einer totalen Schieflage sind. Denn die anderen Länder machen das besser. Ja? Oder kann man mal ganz kleine Länder anschauen. Muss man mal Estland anschauen. Ne? Die höchste Unicorn-Dichte weltweit. Dieses kleine Land hat es einfach verstanden auch. Was haben wir? Okay, wir nehmen Human Resource. Also ähnlich wie Israel. Sagen sich, das ist unser... Das ist ein Kapital und dieses Kapital, dem müssen wir wirklich bestmöglichst zum Wachstum verhelfen. Und es ist wirklich bei uns in Deutschland leider echt traurig zu sehen, dass da viel, viel zu wenig passiert, viel zu wenig dieses Mindset ist und wir deswegen für die Startups auch signifikant viel zu wenig Kapital haben.
Dann sage ich vielen Dank für die spannenden Einblicke und die Ihre Zeit. Vielleicht schaffen wir es ja, dass es keine 217 Jahre mehr dauert, bis wir eine echte Gleichberechtigung erreicht haben. Wir stehen in Baden-Württemberg mit vielen guten Programmen da, was Startup Invest und Startup Förderung angeht. Ich verstehe Ihren Appell trotzdem als Aufruf, da einfach noch mehr zu machen und noch mehr auf die nächste Generation zu schauen und auf die kommende Generation Wirtschaftsunternehmen zu schauen. Vielen Dank.
Wir danken
auch. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Damit wären wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Links zu weiterführender Literatur finden Sie wie immer unterhalb der Playerleiste. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.